Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Mein Gast heute Morgen ist Jennifer Dahlmann-Via. Seit über 10 Jahren macht sie als Aktivistin auf die andere Seite von Adoptionen aufmerksam, nämlich auf die Mütter, die ihre Kinder abgeben. Sie selbst ist adoptiert, sie wurde in Kolumbien geboren und ist mit 2 Jahren zu ihren deutschen Eltern gekommen. Und auch wenn ihre deutschen Eltern immer offen mit dem Thema Adoption umgegangen sind, will sie schon lange mehr über sich und ihre Herkunft erfahren. Das ist allerdings nicht so einfach, weil gerade in Kolumbien Frauen ihre Kinder weggenommen werden oder sie unter Druck gesetzt werden, damit sie ihre Kinder abgeben von Leuten, die Geld verdienen wollen mit Adoptionen. Und verlässliche Dokumentation gibt es deshalb häufig nicht. Trotzdem ist Jennifer aufgebrochen nach Kolumbien, um, unterstützt durch die niederländische Menschenrechtsorganisation Plan Angel, ihre Mutter zu finden, aber auch um andere Frauen zu treffen, die ihre Kinder abgeben mussten, um die zu porträtieren. Kurz vor ihrer Abreise ist Jennifer hier zu Gast gewesen und jetzt ist sie wieder zurück. Hallo Jennifer.
Hallo.
Ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass du hier gewesen bist, also ein Jahr minus ein Monat. Im November bist du, glaube ich, losgeflogen und du warst kurz bevor du losgeflogen bist hier und musstest, glaube ich, auch noch packen.
Ja, allerdings.
Hat funktioniert offensichtlich.
Hat alles gut geklappt.
Wenn du jetzt eine Emotion für dieses knappe Jahr finden wollen würdest, was geht dir da so als erstes durch den Kopf?
Emotion ist schwierig, aber ich glaube, Drama. Ja, mein Leben war eine Telenovela ab dem Zeitpunkt, als ich losgeflogen bin.
Vielleicht gehen wir nochmal so ein Stückchen diese Telenovela nach, die du gerade beschrieben hast. Du warst nervös, als du hier gewesen bist, daran kann ich mich noch erinnern. Was ist dir so in diesen Stunden, bevor du gelandet bist, durch den Kopf gegangen? Kannst du dich daran noch erinnern?
Ich erinnere mich sehr gut, wie ich von Düsseldorf erstmal nach Madrid losgeflogen bin, weil mir durch den Kopf gegangen ist, dass ich jetzt eine relativ lange Zeit keinen deutschen Boden mehr unter den Füßen haben werde. Und die deutsche Identität ist ja eine, die man mir gegeben hat durch meine Adoption. Und es war ein sehr erleichterndes Gefühl, davon mal Abstand zu nehmen. Und das war eine, ja, das war sehr gewaltig.
Tatsächlich erleichternd, ja?
Ja, es war erstmal erleichternd, weil dann konnte ich Abstand nehmen und mir überlegen, welcher Teil dieser Identität gehört eigentlich wirklich mir und welcher Teil wurde mir aufgestülpt und was mache ich jetzt damit?
Was ich ganz spannend finde, weil du ja auf dem Weg warst in ein eigentlich dir fremdes Land. Also vielleicht haben wir das letzte Mal drüber gesprochen, sind da noch in dir Erinnerungen an deine Kindheit drin gewesen? Du bist mit 2 adoptiert worden. Das heißt, da gibt es einen Zeitraum, wo dein Körper schon was wahrgenommen haben wird. Aber so richtig kennengelernt hast du das Land ja eigentlich nicht. Also so, was man so kennenlernen nennt, wenn man älter ist, wenn man so richtige bildhafte Erinnerungen und sowas hat, ne?
Genau, also bewusst gekannt habe ich mein Heimatland nicht, aber ich war sehr aufgeregt. Als ich von Madrid losgeflogen bin, wusste ich, wenn meine Füße die Erde berühren, dann wird das meine Heimaterde sein. Und ich habe nur Dankbarkeit eigentlich gespürt und habe sehr viel geheult. Der Mann neben mir tat mir auch ein bisschen leid. Ja, ich war sehr berührt davon. Vor allen Dingen auch, weil das Ganze durch das Crowdfunding möglich geworden ist, die Finanzierung meines Projektes, durch meine Professoren, die mich unterstützt haben, durch meine Freunde, Familie. All diese tatkräftige Unterstützung hat mir das ermöglicht, da in diesem Flieger zu sitzen und da nach Hause zu fliegen.
Das ist ein schönes Bild, was du gerade gezeichnet hast. Ist das genauso passiert? Also hast du, als du aus dem Flugzeug rausgestiegen bist, das Gefühl gehabt, jetzt bin ich an einem Ort, wo ich hingehöre oder vielleicht mehr hingehöre oder auch hingehöre?
Erstmal war es total spannend am Flughafen, mir die Menschen anzugucken, die auch nach Hause kommen, von ihrem Urlaub vielleicht oder von der Arbeit. Und in einem Land zu sein, in dem die Menschen mehr so aussehen wie ich, das war sehr, sehr spannend, einfach mal zu schauen, wer ist um mich herum. Erstmal habe ich mir nur Gedanken darüber gemacht, wie komme ich durch die Passkontrolle, stellen die mir Fragen wegen dem Visum, hätte ich doch ein Visum beantragen müssen oder nicht. Das hat erstmal so alles ein bisschen überschattet. In dem Moment, als ich dann im Taxi saß, runter in die Stadt Medellin rein, da ist mir klar geworden, dass ich wirklich zu Hause bin. Das erste Mal in meinem Leben habe ich gewusst, hier soll ich eigentlich sein. Das war ein unglaublich schönes Gefühl.
Mhm. Und das, obwohl, wie gesagt, du ja nicht viel Zeit verbracht hast in dem Land und du auch die Sprache nicht sprichst. Ne? War das ein Problem für dich oder gesprochen hast du zu dem Zeitpunkt? War das ein Problem für dich am Anfang?
Ja, im Alltag war das schon eine Herausforderung und es war furchtbar anstrengend, aber in den ersten Tagen oder in den ersten Minuten, der Taxifahrer hat mich schon dazu gebracht, Spanisch zu sprechen, obwohl ich eigentlich nicht wirklich Spanisch sprechen konnte. Den hat das überhaupt nicht interessiert. Er hat die Musik laut gedreht, er hat mir was über seine Stadt erzählt, über meine Stadt erzählt und mich willkommen geheißen. Und genauso ist auch die Mentalität der Kolumbianer im Allgemeinen, aber besonders der Menschen aus Medellin. Die sind super offen und herzlich und stolz und freuen sich, jeden willkommen zu heißen.
Das heißt, das hat es dann so ein bisschen einfacher gemacht. Wie bist du dann überhaupt erstmal an die Suche rangegangen? Wer hat dich am Anfang unterstützt? Weil dann kommt man in ein neues Land oder in ein neues altes Land und ist in einer Großstadt und irgendwo musst du ja anfangen, ne?
Ich hatte Glück durch Kontakte mit befreundeten Künstlern. Habe ich eine Künstlerin aus Medellin kennengelernt, bei der ich dann untergekommen bin. Angelika Teuter heißt sie und ja, sie hat mir geholfen am Anfang mit der Sprache, sie hat mich überall mit hingenommen, damit ich andere Künstler kennenlerne. Ich war sofort in einer Blase, in der ich mich wohlgefühlt habe auch.
Das ist ja so oder so wichtig, ich meine, das ist jetzt optimal gelaufen, ne? Aber es ist ja so oder so wichtig gewesen, dass du jetzt nicht irgendwie ein halbes Jahr im Hotel wohnst oder sowas, ne?
Also mir war das sehr wichtig, ich weiß, dass andere das können. Für mich ist das sehr wichtig zu wissen, ich komme irgendwo hin, wo es zu Hause sein kann, wo mich jemand willkommen heißt, wo mich jemand auf einer persönlichen Ebene anspricht. Ganz, ganz besonders, wenn ich jetzt als Adoptierte zurückkehre, brauche ich auf eine ganz andere Art einen sicheren Ort, an den ich mich zurückziehen kann, weil da auch sehr gewaltige Emotionen hochkommen können und auch kamen. Und ja, das war schön.
Ziel deiner Reise nach Kolumbien ist gewesen, Mütter von Adoptierten zu treffen, ihre Geschichten, ihre Schicksale oder einfach auch ganz einfache rationale Gründe für die Adoption zu porträtieren. Warum ist dir das so wichtig?
Es war mir oder es ist mir immer noch sehr wichtig, weil wir als Adoptierte und ja, doch, wir als international Adoptierte ganz besonders unsere Mütter nur aus Dokumenten kennen. Wir sind alle mit einem Papier aufgewachsen, wo drauf steht Verlassenheitserklärung. Und damit aufzuwachsen, das ist ziemlich schwierig. Meine Mutter hat mich verlassen, meine Familie hat mich verlassen, zurückgelassen, mich aufgegeben. Und dann die einzigen Geschichten, die man kennt, sind Stereotypen. Die Drogenabhängige, die Prostituierte, die Gewalttätige an Frauen, vor denen man geschützt werden muss oder soll. Und naja, durch meine Recherche in den letzten 10 Jahren habe ich herausgefunden, dass die Kriminalität in internationaler Adoption sehr hoch war und immer noch ist. Und ja, ich wollte dem einfach was entgegensetzen und zu sagen, hey, vielleicht sind wir nicht verlassen.
Wie genau hast du dann Mütter, die ihre Kinder adoptiert haben, gefunden und wie viele hast du überhaupt gesprochen dann am Ende?
Am Ende waren es 12. In meinem Projekt vertreten sind jetzt bisher 8 für die Ausstellung, ganz konkret. Aber alle Gespräche sind natürlich bei mir hängen geblieben. Ich habe über die Organisation das Glück gehabt, dass die einen Standort direkt in Medellin hatten. Mit einer Volontärin, die sehr viel persönliche Arbeit in diese Organisation reinsteckt, weil sie selber auch adoptiert worden ist und ihre Familie sucht, aber sie ist in Kolumbien geblieben. Und ja, durch diese Frau hatte ich Kontakt zu ganz, ganz, ganz vielen Frauen in Medellin, aber auch in Bogotá und umliegende Dörfer, die sich mit mir treffen wollten auch.
12 Frauen, hast du gesagt, haben dir ihre Geschichte erzählt. Welche Geschichten, du hast gesagt, eigentlich sind sie dir alle im Gedächtnis geblieben, aber was ist so die ersten 2, 3 Gedanken, die dir in den Kopf kommen, wenn ich dich jetzt fragen würde nach den Geschichten der Frauen?
Also erstmal muss ich sagen, dass ich, obwohl ich dachte, ich hätte schon vieles darüber gelesen, es ist immer was anderes, vor Ort zu sein und diesen Frauen gegenüber zu sitzen und mit ihnen zu sprechen. Es war, also ich bin immer noch sehr dankbar, wie sie mich aufgenommen haben und eingeladen haben zu ihnen nach Hause. Wir haben immer eine Stunde, anderthalb Stunden erstmal geredet und das Interview geführt. Und die Energie, die da entstanden ist, diese Frauen, dadurch, dass sie sich mit mir getroffen haben und sich für dieses Projekt geöffnet haben und mir das geschenkt haben, wir haben da einfach ihr Trauma aufgemacht, das Kind zu verlieren. Und das ist schmerzhaft. Und ich bin sehr beeindruckt über den Mut und die Kraft, die dahinter gesteckt hat.
Jetzt hast du gesagt, du bist da auch hin, um mit Klischees so ein Stück weit aufzuräumen. Was sind das jetzt für Frauen gewesen, die du getroffen hast? Was haben die für Motivationen gehabt, ihre Kinder zur Adoption freizugeben?
Zwei dieser Frauen haben ihre Kinder bewusst zur Adoption freigegeben. Mhm. Ich sage, ihnen war das bewusst, weil sie was unterschrieben haben, um das, die Rechte an dem Kind abzugeben, aber nicht gewollt. Zum Beispiel die Familie hat sie gedrängt. Die Mutter hat gesagt, wir können nicht noch ein anderes Kind aufziehen. Oder die Scham war sehr groß. Und die einzige Hilfe, die einfach da war, war das Kind abzugeben, weil niemand die Familien stärkt. Es gibt keine Sozialhilfe, es gibt kein Kindergeld, es gibt keine Unterstützung für Ausbildung. Das gibt es alles nicht. Und manchmal ist der letzte Strohhalm einfach zu sagen, ich lasse dieses Kind los. Das waren zwei von allen. Die anderen Kinder sind aus Versehen ins System geraten. Eine Frau war längere Zeit im Krankenhaus und die Schwester hat gesagt, ja, du, ich kümmere mich um deine Kinder, gar kein Problem. Und ihre Idee, sich um die Kinder zu kümmern, war, die Kinder ins Heim zu bringen.
Und da kann man nichts machen. Da ist man dann machtlos als Mutter und kann nicht mehr hinterher und sagen, hey, gib mir mein Kind zurück?
Nein, und zwar deswegen, weil die Menschen, also die Frauen, die Familien kriegen nicht mal eine Quittung über das Kind. Das heißt, im Zweifel kann man es gar nicht nachverfolgen, welches Kind da jetzt eigentlich ist. Der Staat verdient Geld damit teilweise. Eine Frau hat mir erzählt, die Kinder sind aus ihrem Haus entfernt worden als Maßnahme, weil angeblich ihr Zuhause nicht angemessen ist für die Kinder. Aber es war nie jemand da, der das Zuhause kontrolliert hat. Man hat einfach die Kinder mitgenommen. Verleumdungen von Nachbarn, ja, die Frau nimmt Drogen, wenn das Drogenscreening negativ ist und das Kind ist aber trotzdem im Heim, ist das Kind im Heim. Und wenn das Adoptionsverfahren einmal ins Rollen gekommen ist, kann es nicht mehr aufgehalten werden. Die haben ja keine Hilfe, sie haben keine Möglichkeiten, Anwälte anzuschalten oder es gibt einfach keine Beweise auch, dass das ihr Kind ist.
Wie kann man sowas verarbeiten? Also ich stelle mir vor, das ist ja eine, also mal abgesehen davon, dass man sein Kind verliert, was ja schon eine fürchterliche Erfahrung sein muss und dann noch diese wahnsinnige Machtlosigkeit, auch der Gedanke, möglicherweise ist es hier, irgendwo in der Stadt, irgendwo in einem Heim, aber ich weiß nicht, wo es ist und ich kann es auch selber nicht finden. So, was haben dir die Frauen erzählt, wie sind die damit umgegangen?
Ich kann es selber kaum begreifen. Also für mich war das auch und für meine Freundin, die mit dabei war und das Interview geführt hat, für uns war das jedes Mal, als hätte man uns mit einem Laster überfahren. Wir waren emotional ausgelaugt nach diesen Gesprächen. Viele dieser Frauen haben ihre Hilfe in Gott und Jesus gefunden, in Religion. Dann ist das Leben generell einfach auch sehr hart zu den Menschen in Kolumbien. Sie lernen sehr früh mit den Dingen, die passieren, einfach klarzukommen und sich dadurch zu quälen. Das heißt aber nicht, dass sie nicht deprimiert sind, depressiv sind. Eine Frau hat einen Migräneanfall bekommen, was ich auch sehr gut kenne, einfach durch den emotionalen Stress. Mehrere Frauen haben versucht, sich das Leben zu nehmen. Es ist nicht so leicht, man schüttelt es nicht ab. Es ist einfach eine unglaubliche Stärke und gerade deswegen bin ich auch so unglaublich berührt davon, dass sie gewillt waren, sich diesem Trauma nochmal anzunehmen, einfach um ihre Geschichte zu erzählen.
10 von 12 Frauen ist ihr Kind weggenommen worden, so kann man sagen, ja. Kannst du was darüber sagen, wie vielen Frauen das in Kolumbien allgemein passiert? Also hast du da irgendwie was drüber rausfinden können, was Adoption allgemein in Kolumbien angeht?
Es gibt keine wissenschaftlichen Arbeiten darüber. Die Organisation sammelt Daten. Und wir versuchen auch, diese Daten sauber zu halten, aber wir brauchen wissenschaftliche Mitarbeiter, um daraus eine richtige, saubere Statistik machen zu können. Mhm. Aber die Zahlen geben uns schon eine Idee und es sind über 90% der Fälle, wo man sagt, das war keine in dem Sinne freiwillige Adoptionsfreigabe.
Mhm. Hat die kolumbianische Regierung das Problem auf dem Schirm?
Offiziell jetzt seit einigen Jahren schon. Offiziell ist internationale Adoption von Kolumbien aus erstmal gestoppt. Mhm. Inoffiziell gehen immer noch Kinder ins Ausland. Die schwer vermittelbaren Fälle zum Beispiel, Kinder mit Behinderungen, als würden die nicht auch gerne in Kolumbien bleiben und ihre Kultur genießen.
Und im gewohnten Umfeld einfach sein. Ja.
Ganz genau. Mhm. Ja, solche Fälle gehen immer noch ins Ausland. Mhm. Und an den Zahlen hat sich jetzt nicht viel geändert. Es gibt Vereine, die ganz konkret lobbyieren, auch in Deutschland. Die sagen, wir haben mit ihnen kooperiert in den letzten 20 Jahren und ihnen Geld geschickt, also Spenden, um Projekte durchzuführen. Und wir möchten jetzt gerne auch die Kinder weiterhin an unsere Familien, die ja spenden, weiterhin vermitteln können. Mhm. Und deswegen ist es sehr schwierig, diese Adoptionsprogramme komplett zu stoppen. Mhm. Obwohl man ja nicht sagen kann, ob das Kind gerechtfertigt in Adoption gekommen ist oder nicht.
Mhm. Das heißt, es werden weiterhin auch aus Deutschland, aus Europa Kinder adoptiert aus Kolumbien.
Ganz genau. Und jede Familie hofft und jeder Verein hofft, dass die Kinder rechtmäßig zur Adoption freigegeben worden sind. Aber um ehrlich zu sein, die Transparenz fehlt, um das sagen zu können.
Du bist ein halbes Jahr in Kolumbien gewesen, um mit Müttern von Adoptierten zu sprechen. Haben wir gerade schon drüber gesprochen. 12 Geschichten hast du mitgebracht. Du hast aber auch gehofft, deine eigene Mutter zu finden. Auch wenn ich eben schon gesagt habe, so richtig viel Hoffnung hast du eigentlich erstmal nicht gehabt, ne?
Nee, also die Idee war, ich konzentriere mich komplett auf mein Projekt, ich lasse mich auf das Land und auf die Leute ein und dann wollte ich meine Dokumente anfordern vom Jugendamt und mal gucken, ob ich noch eine Geburtsurkunde habe, wo mehr Informationen draufstehen. Und
mit welchen Informationen über dich und deine Mutter bist du denn losgeflogen? Was wusstest du denn?
Also ich wusste, also in meinen Dokumenten über meine Mutter stand, dass sie 21 Jahre alt ist oder war zur Zeitpunkt meiner Adoptionsfreigabe, dass sie Drogen nimmt und dass ich nie eine Familie gekannt habe. Das stand da so wortwörtlich drin. Ich hatte einen Namen, allerdings einen Vornamen und nur einen Nachnamen. Normalerweise haben Menschen in Kolumbien aber zwei Nachnamen, also das war schon etwas seltsam.
Das Hinweis darauf, dass dein Vater unbekannt ist, oder?
Genau, dass mein Vater und auch ihr Vater unbekannt gewesen sein muss. Mhm. Genau, das war so ein Fragezeichen. Dann war ich habe dem System überhaupt nicht mehr vertraut nach all meinen Recherchen. Mhm. Ich habe gedacht, vielleicht habe ich auch die Dokumente von einem toten Kind, einfach nur, um mich aus dem Land zu kriegen. Ja, ich war nicht sehr voller Hoffnung. Also ich hatte keine Hoffnung eigentlich.
Ja, und dann ist doch alles relativ schnell relativ anders gekommen, ne?
Ja, durch die Organisation habe ich dann die Möglichkeit gehabt, ins Fernsehen zu gehen, ins Lokalfernsehen in Medellin. Und bin da auf einmal in einer Frauensendung gelandet, zwischen 3, 4 kolumbianischen, wunderschönen Frauen, die mir Fragen gestellt haben zu meinem Leben. Und
was eigentlich ganz anders geplant war, oder? Also du bist von etwas ganz anderem ausgegangen, oder?
Ja, ich dachte, es wäre so ein Abendprogramm, wo man sich hinsetzt und über Psychologie redet und über Adoptionspsychologie dann ganz konkret. Und ich dachte, das wäre so was sehr Ernstes. Und dann sitze ich da zwischen diesen Frauen. Und die sind alle totschick und quetschen mich aus. Das war sehr aufregend. Mhm. Und dort in der Sendung hat man dann öfters den Namen meiner Mutter gesagt und Bilder von mir eingeblendet. Und ich hatte Glück. Der Adoptivbruder meines Bruders hat zufälligerweise im Hintergrund diese Sendung laufen gehabt.
Der auch noch Kontakt hatte zu deiner Mutter oder hat oder wusste, wo sie ist.
Nee, der wusste gar nicht,
wo sie ist.
Der hat nur den Namen meiner Mutter gehört, hat dann seine Mutter angerufen, hat gesagt, du hör mal, die leibliche Mutter von meinem Bruder, wie heißen die nochmal? Da ist ein Mädchen im Fernsehen und ich glaube, das ist seine Schwester.
Unfassbar. Wie lange hat es dann gedauert, bis du deine Mutter tatsächlich getroffen hast?
Also bis ich meine Mutter getroffen habe, hat dann nochmal 3 Monate gedauert. Mhm. Es lag aber nicht unbedingt, also es lag an allem Möglichen. Erstmal haben wir einen Monat gebraucht, um sie ausfindig zu machen. Mhm. Die Familie meines Bruders hat mir sehr viel dabei geholfen. Die kannten meine Mutter auch. Und ja, die haben sie dann gefunden. Sie lebt auf der Straße immer noch, mhm, in einer Obdachlosenunterkunft, wo sie jetzt ganz gut aufgehoben ist, meines Erachtens, mhm, weil sie da Essen bekommt, psychologische Betreuung, medizinische Betreuung, also da schlafen kann. Also ich finde das schon mal relativ beruhigend. Mhm. Das gibt es nur in 2 Städten in ganz Kolumbien. Mhm. Ich bin sehr glücklich darüber, dass sie das hat. Mhm. Und deswegen war es schwierig, überhaupt da ein Treffen, ja, zu organisieren. Mhm. Es hat aber dann am Ende doch geklappt.
Das heißt, die Dinge, die in der Akte standen über deine Mutter, die haben gestimmt?
Ja, also insofern war das sehr richtig. Mhm. Meine Mutter nimmt immer noch Drogen, mhm, sie hat psychische Probleme und sie konnte keines ihrer Kinder aufziehen. Man musste alle Kinder aus ihrer Obhut nehmen, mhm, was am Ende auch besser ist. Mhm. Meine Großmutter hat mir allerdings erzählt, und meine Großmutter habe ich gleich am nächsten Tag kennengelernt, nach dem Fernsehauftritt. Mhm. Und wir wollten einen DNA-Test machen, wir wollten die Geschichten abgleichen und ich wollte natürlich die Frau sehen, die vielleicht meine Großmutter ist.
Ja, klar.
Und ja, sie hat mir eine ganz andere Geschichte erzählt, nämlich die Geschichte, wie ihre Tochter sie angerufen hat und gesagt hat, Mama, man hat mir mein Kind weggenommen, mhm, zu Recht oder zu Unrecht, komm und hol es aus dem Kinderheim ab. Mhm. Weil das sonst adoptiert wird. Und meine Großmutter hat sich sofort in den Bus gesetzt, hat alles verkauft, was sie hatte, um zurück nach Medellin zu kehren. Mhm. Als sie vorm Kinderheim stand, hat man ihr gesagt, sie hat kein Anrecht, mhm, auf ihre Enkelin. Sie ist eine alleinstehende, alte, arme Frau. Und dass ich nach Spanien ginge, in eine reiche Familie, und dass es mir da auf jeden Fall besser geht und dass sie, ja, jetzt keine Gedanken mehr daran verschwenden soll.
Und das war kurz nachdem du deiner Mutter weggenommen wurdest, sprich, du bist ja danach noch fast 2 Jahre da geblieben, ne?
Genau, ich bin noch 1,5 Jahre, mhm, da in diesem Kinderheim gewesen, mhm, und ich war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt ungefähr 10 Kilometer entfernt. Man hat ihr kein Bild gegeben, sie hat mich nie gesehen, sie wusste nur, dass ich existiere und dass sie mich verloren hat. Und mit diesem Verlust ist nicht nur sie, hat dann damit weitergelebt, meine Schwester, mhm, die später geboren wurde, die ist da mit dem Wissen, dass sie eine große Schwester in Europa hat, aufgewachsen. Und ja, meine Familie musste ihr ganzes Leben lang im Prinzip dann mit diesem Verlust umgehen. Mhm.
Weil die ja auch nicht wussten, wo du warst.
Nee, und weil sie auch kein Anrecht haben zu wissen, wie ich jetzt heiße, wo ich jetzt genau bin. Sie keinen Kontakt aufnehmen konnten. Und ihnen natürlich auch mal die Mittel fehlen, mal kurz nach Europa auf Recherchereise zu gehen. Zumal sie dachten, ich bin in Spanien, mhm, und mich ja in Deutschland mit der Sprachbarriere niemals hätten finden, mhm, können.
Wie ist das dann gewesen, als du deine Großmutter getroffen hast? Weil das ist ja dann alles sehr Schlag auf Schlag passiert irgendwie, ne? Und ja, du dann vor allen Dingen auch also zuerst mal hast du eine ältere Dame besucht, in der Hoffnung, dass es deine Großmutter ist. Und dann habt ihr herausgefunden, ihr seid verwandt. Wie war das für euch beide?
Wir haben uns in den Räumen der Fundación getroffen, mhm, um den DNA-Test morgens zu machen. Das war unglaublich. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, bitte lass das meine Großmutter sein. Ich war so stolz. Ihre Energie war unglaublich. Mhm. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Mhm. Aber man will sich ja nicht so viel Hoffnung machen. Aber da steht dann diese fast 80-jährige Frau, mhm, mit Bildern und von ihrer Familie, von meiner Familie vor mir und macht mir dieses große Geschenk, meine Mutter zum ersten Mal auf Fotos zu sehen, mein Bruder, meine Schwester zum ersten Mal zu sehen, auch als Baby, als Kommunionkind. Man kriegt auf einmal so Dinge mit aus einer Familiengeschichte, von der man vorher nur geträumt hat, mhm, oder sich gewünscht hat. Und dann auf einmal ist man dann war ich auf einmal mit meiner Großmutter in meinem Raum und es war einfach wunderschön. Und wir mussten dann nochmal 2 Monate auf die Ergebnisse des DNA-Tests, mhm, warten. Bis dahin hatte ich aber auch schon viel mit meinem Bruder unternommen, mit meiner Großmutter unternommen. Da gab es eigentlich keinen Zweifel mehr, dass das meine Familie ist. Einfach von der Ähnlichkeit, aber auch von der Energie, die einfach dieselbe ist. Man merkt, dass wir von der gleichen Quelle stammen, und das ist etwas, was man als Adoptierte nicht kennt.
Wie hast du dich denn auf das Treffen mit deiner Mutter vorbereitet? Ich meine, dann wusstest du ja schon einiges über deine Mutter. Du wusstest vermutlich auch, dass das kein ganz einfaches Treffen wird.
Also ich hatte natürlich, ich hatte Schiss, eine mir unbekannte Frau zu treffen, die Drogen nimmt, die auf der Straße lebt, die psychische Probleme hat, die bekannt war dafür, oder bekannt ist dafür, dass sie einfach verrückt ist und schon mal gerne rumschreit. Also, ja, das war sehr einschüchternd. Ich war froh, dass meine Freundin dabei war, um zu übersetzen, um meine Hand zu halten, wie ich mich darauf vorbereitet habe. Ja, ich glaube, ich habe mich darauf vorbereitet, indem ich die anderen Frauen getroffen habe und mein Projekt gemacht habe. Und
das ist alles in der Zwischenzeit quasi passiert.
Genau. Ich hatte dann schon 8 Frauen getroffen und dachte so, okay, bevor ich jetzt, bevor meine Freundin wieder abreist und ich das Projekt weiter zu Ende führen muss, ist es jetzt an der Zeit, meine eigene Mutter zu treffen. Und es war ein wunderschöner Tag und ich bin froh, dass wir das getan haben und ja, dankbar.
Wie ist das dann gewesen, als ihr aufeinander getroffen seid? Habt ihr sofort irgendwie erkannt, dass ihr zueinander gehört?
Ich habe das sofort gespürt. Ich habe ihr Gesicht gar nicht gesehen, aber ich habe sofort gespürt, das ist die richtige Frau. Das ist meine Mutter. Sie hat mich erstmal umarmt und geweint und mit mir auf Spanisch versucht zu sprechen in Salven, die ich nicht verstanden habe. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, ist schon gut, ist schon gut. Mir geht's gut. Und dann sind wir essen gegangen. Wir waren im Krankenhaus, um zu gucken, ob meine Geburtsakte noch da ist. Wir waren auf der Straße tanzen, weil ein Konzert von der Polizei von Medellin stattgefunden ist. Und ja, das haben wir gemacht. Es war sehr surreal, es war sehr schön. Das ist eine schöne Erinnerung.
Was hast du gelernt an dem Tag? Was ist deine Mutter für eine Frau?
Ich habe gelernt, dass meine Mutter eine Frau ist, die gerne Dinge angeht. Und ich habe natürlich die Dinge wiedererkannt von mir. Also ich habe die Dinge über sie gelernt, die ich von mir kannte. Und das war wahnsinnig spannend, dass sie nicht gesagt hat, wir machen jetzt ein Picknick im Park, sondern gesagt hat, komm, wir gehen jetzt ins Krankenhaus und holen deine Akte.
Das war ihre Idee.
Das war ihre Idee. Das fand ich, also dass diese Energie, dieser Tatendrang, dieses, wir sitzen nicht einfach irgendwo rum, sondern wir machen uns nützlich. Dann, sie denkt sehr schnell. Sie ist eine sehr intelligente Frau, das sehe ich in meinem Bruder auch, dass er einfach über die Maßen intelligent ist, dass er so schnell denkt, dass er jedem was vormacht, und das macht mich unglaublich stolz, das so zu sehen und gespiegelt zu werden.
Hat es dich an irgendeinem Punkt vielleicht geärgert, ist vielleicht das falsche Wort, aber mir fällt gerade kein besseres ein, dass deine Mutter dann am Ende das Klischee ist, was du auch ein bisschen widerlegen wolltest eigentlich? Also was du auch zum Teil ja dann mit den anderen Geschichten der Mütter widerlegt hast?
Das Problem an Klischees ist ja nicht, dass sie nicht wahr sind, sondern dass sie unvollständig sind. Ja, meine Mutter ist drogenabhängig und ist auf der Straße. Und das ist eine Wahrheit, die schwierig ist für mich und für meine Geschwister. Und ich bin wütend und traurig für mich und meine Geschwister, dass wir nicht die Mutter hatten, die wir verdienen oder die jeder verdient hätte. Meine Großmutter allerdings hat um mich gekämpft und um meine Geschwister, dass sie wenigstens meine Geschwister aufziehen kann und nicht verliert in diesem Adoptionsstrudel. Und das ist für mich ganz klar Widerlegung des Klischees, denn in meiner Akte stand, ich habe keine Familie gekannt. Was ist denn Familie, wenn nicht eine Großmutter, die sagt, ich nehme mein Kind, also ich nehme das Kind meiner Tochter auf. Ich will nicht jemanden verlieren, der zu mir gehört. Ich habe keine Angst, mit meinem Projekt Klischees anzusprechen und auch zu zeigen, ja, es gab den Drogenkrieg, ja, es gibt die Drogenprobleme, ja, es gibt Prostitution, ja, es gibt diese Geschichten. Aber es gibt noch viel, viel mehr drumherum. Und ja, auch diese einzelne Frau ist eine Frau, die ihr Kind verloren hat. Und meine Mutter war über die Maße glücklich, mich lebend und sicher und als herangewachsene Frau, als stolze Frau wiederzutreffen, zu wissen, ich lebe und es geht mir gut.
Was hat das jetzt alles mit dir gemacht, dass du jetzt kennengelernt hast, wo du herkommst, dass du deine Verwandtschaft kennengelernt hast, dass du weißt, wer deine Mutter ist, dass du auch dich wiedererkannt hast in deiner Großmutter? Es ging auch so ein bisschen um Identität in unserem letzten Gespräch und das Suchen nach Identität. Hast du mehr Identität gefunden?
Ich habe Fragen beantworten können über meine Identität. Morgens, wenn ich morgens in den Spiegel gucke, fühle ich mich nicht mehr alleine. Früher habe ich in den Spiegel geguckt und habe mich gesehen. Mhm. Und zwar nur mich, so wie ich mich kannte, so wie ich aufgewachsen bin. Und heute sehe ich meinen Bruder und heute sehe ich meine Großmutter, wenn ich in den Spiegel gucke, oder ich sehe meinen Neffen. Mhm. Und das gibt mir so viel Kraft, zu wissen, woher ich komme. Ich habe Boden unter den Füßen. Und einfach das, was wäre, wenn, und das, die ganzen Fragen, die sich in meinem Kopf im Kreis gedreht haben, das hat einfach aufgehört, weil ich Antworten gefunden habe. Das heißt, diese Energie, die ich da reingesteckt habe, kann ich jetzt in mich reinstecken.
Du hast in unserem ersten Gespräch gesagt, dass du, wenn du in den Spiegel guckst, weil du gerade den Spiegel angesprochen hast, jemanden siehst, der so aussieht wie du, und in deiner Familie sieht niemand aus wie du sonst. Und
ganz genau.
Du hast dich dadurch auch immer so ein bisschen allein gefühlt, was deine Identität angeht. Wie fühlst du dich jetzt in deiner deutschen Familie? Hat das auch irgendwie was mit deiner deutschen Familie verändert?
Ich habe durch das Leben mit meiner, also durch die paar Monate, drei Monate, die ich mit meiner kolumbianischen Familie leben konnte, habe ich ganz, ganz nah miterlebt, was ich verpasst habe, aber auch, was ich gewonnen habe. Und ich habe Familie nochmal ganz neu verstanden, dadurch, dass ich jetzt weiß, wie ist es, eine Schwester und einen Bruder zu haben, wie ist es, seine Großmutter zu kennen, aber gleichzeitig auch zu sehen, was hat mir meine deutsche Familie all die Jahre eigentlich beigebracht, was sind deren Werte und ja, überhaupt dieses Vater, Mutter, Kind, das war das, was sie mir beigebracht haben, das habe ich ganz, ganz neu verstanden. Und ja, für mich ist es einfach, ich kann mich jetzt ganz anders auf meine Familie in Deutschland einlassen, weil ich jetzt beide meine Familien meine Familie gefunden habe in Kolumbien, Teile meiner Familie da gefunden habe, kann ich mich ganz neu auf meine Familie auch in Deutschland einlassen, weil mir nichts mehr fehlt. Der Schmerz ist einfach fast weg über den Verlust, weil ich jetzt wenigstens das wieder zusammengebracht habe und diese Beruhigung, dass ich mit meinen beiden Füßen auf dem Boden stehen kann, dass ich nicht mehr so verunsichert bin, das ist auch ein Geschenk für meine Familie hier in Deutschland.
Wie sind die damit umgegangen? Also du hast dich ja immer schon sehr intensiv oder schon lange intensiv mit dem Thema Adoption auseinandergesetzt, bist da schon seit 10 Jahren auch als Aktivistin aktiv oder seit über 10 Jahren mittlerweile. Deine Eltern sind immer relativ offen damit umgegangen mit dem Thema Adoption, haben dir schon früher erklärt, wo du herkommst. Hatten die oder hast du irgendwann mal wahrgenommen, dass die auch irgendwie nervös sind, bevor du losgefahren bist? Hatten die irgendwie Verlustängste oder Angst davor, dass sich irgendwas an eurer Familie ändern könnte, oder haben die dich da unterstützt?
Ich glaube, dass die Angst sehr groß war seitens meiner Familie. Sie haben mich aber trotzdem unterstützt, was ich sehr, sehr wertvoll finde. Weil auch wenn wir als Familie nicht immer verstehen, was der andere macht, wir sind trotzdem, finde ich, da als Familie, einander zu unterstützen. Jetzt bin ich wieder zurück. Jetzt habe ich noch mehr Familie mitgebracht. Und das ist natürlich schwierig zu begreifen. Vor allen Dingen, wenn man denkt, man adoptiert ein Kind, was keine Familie hat. Und dann finden wir diese Familie. Und dann ist die Geschichte einfach so traurig. Ja. Auch die Trauer meiner Großmutter. Und da stellt sich Fragen der Schuld auch. Nicht nur jetzt in meiner spezifischen Geschichte, sondern die ganzen Geschichten, die ich mitgebracht habe von den Frauen, die ihre Kinder wiedersehen möchten, die ihre Kinder gar nicht selber zur Adoption freigegeben haben. Da stellt sich eine Schuldfrage.
Und die ja auch total schwer ist, glaube ich, dann auch für die Adoptiveltern dann zu verarbeiten, weil die ja in dem Gedanken, was Gutes zu tun, im Zweifel ein Kind adoptiert
ganz
haben.
Genau.
Natürlich auch, weil sie ein Kind großziehen wollten, also auch aus eigenen Motiven, aber im Zweifel hat man ja das Gefühl, man unterstützt da jemanden. Ne?
Genau, ich glaube, die Schuldfrage kann man umgehen. Dieses Gefühl, sich schuldig gemacht zu haben durch irgendetwas, kann man umgehen, weil ich muss nicht meine Familie hier in Deutschland in Frage stellen, weil Behörden einen Fehler gemacht haben, weil ich habe dieses Leben gelebt und das sind meine Eltern und das sind meine Cousins und meine Tanten und meine Onkeln, die mich großgezogen haben, mit denen ich all meine Kindheitserinnerungen verknüpfe und die Werte, die ich schon angesprochen habe, die ich gelernt habe. Und das ist etwas, was man uns nicht nehmen kann. Das, worauf wir uns konzentrieren können, ist die Zukunft. Und zwar, dass wir darüber sprechen, was passiert in internationaler Adoption und dass Menschen, die heutzutage, Paare, die heutzutage adoptieren wollen, dass denen bewusst ist, was sie tun.
Und dazu willst du ja auch ein Stück weit beitragen mit den Geschichten, die du mitgebracht hast, mit den tollen Fotos, die du mitgebracht hast. Du hast mir eben da schon ein paar von gezeigt und die willst du auch ausstellen. Hast sie auch schon ausgestellt, aber willst sie auch noch längerfristig ausstellen. Das heißt, das Projekt geht hier weiter. Das heißt, du hast auch alle Hände voll zu tun, vermutlich. Jetzt bist du seit 3 Monaten wieder da. Wie sind so die ersten Tage gewesen, als du zurück nach Deutschland gekommen bist? Was hast du da gemacht?
Ich war irritiert. Es war alles so, man kommt nach Zollstock in Köln. Ich weiß nicht, wer es kennt, aber es passiert nichts.
Es ist recht dörflich dafür, dass es eigentlich ziemlich in der Innenstadt liegt, ne?
Ja, es ist leise, es gibt kein Verkehrschaos. Ich hatte auf einmal so viel Energie frei in Medellin. Das ist so eine große Metropole, das kann man sich kaum vorstellen. Also ich konnte mir das nicht vorstellen. Und da bin ich nach Hause gekommen und dachte, oh, ich habe überlebt. Und hier passiert einfach nichts. Das ist das, was mir aufgefallen ist. Mhm. Ja, ich habe mich viel ausgeruht in der Stille.
Und wahrscheinlich auch viel zu verarbeiten gehabt, weil du vielleicht dann auch in diesem ganzen Trubel und in der du hast eben Telenovela gesagt, in der Dichtheit der Ereignisse vielleicht auch gar nicht dazu gekommen bist, das alles zu verstehen in dem Moment, was da alles passiert ist?
Ich glaube, verstehen konnte ich das nicht. Ich glaube, verstehen kann ich es immer noch nicht. Wer geht ins Lokalfernsehen und findet seine Familie? Ich wusste nichts über mich und habe Silvester in der Straße gefeiert, in der ich geboren worden bin. Ich habe die Nachbarin getroffen, die mir erzählt hat, ja, meine Schwester hat dich übrigens gestillt. Ja, was soll ich dazu sagen? Es war
krass,
immer
so
noch mehr und noch mehr und noch mehr und auch das noch, auch das noch. Und ich habe es einfach akzeptiert. Ich habe einfach immer gesagt, okay, ich akzeptiere das. Es ist danke für diese Information, danke für alles, auch wenn es mich gerade erschlägt. Und dann war ich zu Hause zurück in meiner Wohnung in Köln, in der Ruhe und dachte, das kann nicht sein. Das, okay. Ja, und ich bin glücklich, dass ich auch einen Therapeuten habe hier in Köln, der mich betreut, weil das so viel ist, was ich erlebt habe.
Was man sortieren muss einfach, auch zwangsläufig. Ne?
Ja.
Beim Sortieren hilft dir dann vielleicht auch so ein bisschen das Projekt, was du machst. Wie geht es da jetzt weiter? Was hast du da für Pläne? Du suchst, glaube ich, noch einen Ort, wo du als nächstes die Fotos ausstellen könntest.
Ne? Ich wünsche mir, in Köln auszustellen, weil es natürlich der Ort ist mit meiner Uni hier, mit meinen Professoren, wo das ganze Projekt geboren worden ist, wo ich mich getraut habe, überhaupt darüber nachzudenken. Und würde das gerne hier zeigen für länger. Aber die Adoptionscommunity, gerade international, meine adoptierten Freunde aus Kolumbien, die sind überall. Und wir wollen in Den Haag ausstellen, wir wollen in Toronto ausstellen, wir wollen überall, wo Adoptierte sind, diese Frauen zeigen. In dieser Ausstellung, die ich schon gemacht habe abends, im Rahmen meines Abschlusses, ganz konkret, da habe ich gesehen, wie gut das geklappt hat mit den Porträts der Frauen, wie die Menschen, die Besucher interagiert haben quasi mit diesen Porträts und mit den Geschichten und wie berührt die waren und ich möchte gerne...
Wenn ich ganz kurz zwischenfragen darf, wie erzählst du die Geschichten? Steht dann da was neben über die Frauen?
Genau, es gibt, ich habe auf Grundlage des Interviews eine Stellungnahme geschrieben mit den Worten der Mütter und die kann man neben den Porträts lesen. Mhm. Und ich habe gedacht, oh Gott, wer liest das? Mhm. Wir wollen alle schöne Fotos gucken. Und ich war unglaublich berührt davon zu sehen, dass diese Stellungnahmen gelesen worden sind, dass die Besucher mir erzählt haben, dass sie jede einzelne dieser Stellungnahmen gelesen haben, diese Frauen kennengelernt haben. Und das hätte ich gerne, also ich hätte gerne, dass dieses Erlebnis für die Adoptierten der ganzen Welt zugänglich ist. Deswegen arbeite ich auch gleichzeitig noch an einer Online-Version dieser Ausstellung, dass man auch übers Internet guten Zugriff darauf haben kann, wenn die Ausstellung nicht zugänglich ist. Mhm.
Aber wir können festhalten, falls jemand in der Nähe von Köln oder sonst irgendwo Interesse daran hat, seine Bilder auszustellen, bitte einmal melden.
Das wäre schön.
Sehr gut. Wie geht's jetzt mit dir und deiner kolumbianischen Familie weiter? Haltet ihr irgendwie Kontakt? Oder?
Ja, klar. Also ich möchte auf jeden Fall meine Familie wieder besuchen. Medellin war so beeindruckend. Ich möchte auf jeden Fall nochmal da leben und auch Zeit mit meiner Familie verbringen. Wir haben Gott sei Dank mit Facebook und WhatsApp heutzutage die Möglichkeit, Kontakt zu haben. Und das gestaltet sich relativ einfach da. Mhm.
Vielen lieben Dank, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Und einen schönen Sonntag dir noch.
Danke sehr.
Jennifer Dahmann-Via ist zu Gast gewesen in einem Sonntag. Und wenn ihr mehr über ihr Fotoprojekt erfahren möchtet, dann tippt mal No Mother, No Child in die Suchmaschine eures Vertrauens. So heißt ihr Projekt und das findet man unter anderem unter dem Namen bei Facebook.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.